Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Arbeitsverdichtung, das ist ein Stichwort, das in vielen Büros, Werkstätten oder Geschäften für ein Aufstöhnen sorgt. Auch in Lehrerzimmern. Die Pädagogen in Niedersachsen wehren sich jetzt und ziehen wegen der hohen Arbeitsbelastung vor Gericht. Lehrer am Limit, das ist ein Thema bei uns. Und uns interessiert die Frage, wie wir unsere Kinder besser vor sexuellen Übergriffen schützen und früh schon präventiv tätig werden können. Herzlich willkommen bei Campus und Karriere, heute mit Stefanie Gebert. Klar, neue Lehrkräfte kann sich auch eine Landesregierung nicht backen, aber sie fehlen nun mal. Und so steigt in den Schulen die Arbeit für die Pädagogen, die schon unterrichten. Die hohe Arbeitsbelastung ist vor allem an den Grundschulen quer durchs Land ein Thema und sorgt zum Beispiel in Bayern für großen Frust und inzwischen auch für Demonstrationen. Gestern hatten die Lehrergewerkschaften ihre Protestnoten dem zuständigen Minister übergeben und mit ihm gesprochen. Die Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands, Simone Fleischmann, erklärt, was sie von der Landesregierung erwartet.
Bei den Entlastungsmaßnahmen müssen wir genau hinschauen. Also wir können keine zusätzlichen Projekte brauchen. Wir können keine neuen Projektwochen brauchen. Wir können nicht weitere Aufgaben brauchen. Wir brauchen Entlastungssignale, auch was die Aufgaben angeht. Und das war jetzt eigentlich hier sehr deutlich. Was hier sehr schön war im Gespräch auch noch, wie geht's mit dem Nachwuchs weiter? Also wer möchte Lehramt studieren? Und da braucht's einfach auch ein Signal Richtung Attraktivität, zum Beispiel gerade in der Mittelschule für die Fachlehrer und für die Förderlehrer.
Kultusminister Michael Piazzolo zeigte sich verständnisvoll und versprach als erstes mehr Anerkennung für den Lehrerberuf. Außerdem sagte er zu, dass es an den bayerischen Schulen spürbare Entlastungen geben werde.
Ein Beispiel sind die Proben beim Übertritt der vierten Klasse, die wir reduzieren wollen. Ich möchte aber auch dafür sorgen, dass wir die Zeugnisse etwas entschlacken. Da bin ich mit den Lehrerinnen und Lehrerverbänden, aber auch den Elternverbänden im Gespräch. Und da werden wir in den nächsten Wochen es noch konkretisieren.
Soweit die Versprechen aus der Bayerischen Landesregierung. In Niedersachsen geht man einen anderen Weg. Hier ziehen jetzt mehrere Grundschullehrerinnen und Lehrer vor das Verwaltungsgericht. Sie fordern eine deutliche Entlastung. Eine Studie im Auftrag der Gewerkschaft hatte gezeigt, dass dort an den Grundschulen und an den Gymnasien jährlich rund 6,5 Millionen Überstunden anfallen. Ein ordentlicher Batzen. Ein erstes Verfahren soll es jetzt Ende März in Hannover geben. Kläger ist dann Frank Post, der eine Grundschule in Hannover leitet. Und ich habe ihn kurz vor der Sendung gefragt, wie viele Überstunden er denn tatsächlich als Schulleiter leistet.
Ich persönlich habe an der Arbeitszeitstudie der GEW 2015 bis 2016 teilgenommen. Und der Arbeitgeber erwartet ja eine 40-Stunden-Woche eines Beamten und für Lehrkräfte umgerechnet etwas höher. Aber bei mir sind tatsächlich 53 Stunden pro Woche herausgekommen.
Jetzt lassen sich ja, könnte man meinen, Arbeitsprozesse durchaus straffen oder vielleicht anders organisieren. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten und auf den Schlips treten, aber könnte das Problem nicht auch bei den Lehrkräften selbst liegen, dass die einfach ein bisschen ökonomischer arbeiten müssen?
Ja, ich kenne dieses Argument. Ich bitte um Entlastungen und zwar treten diese Mehrbelastungen dadurch auf, dass zum Beispiel die Aufgabe der Digitalisierung, also man muss sich dann inhaltlich vorbereiten, auf neue Felder einführen, man muss die Wartung der Geräte übernehmen oder dafür sorgen, dass sie übernommen wird. Das sind ja alles Dinge, die tatsächlich bisher nicht in dem Fokus des unterrichtenden Lehrers beziehungsweise der Schulleitung, die für die Durchführung von gutem Unterricht und Einsatz von Lehrkräften zuständig waren.
Das heißt, es kam immer mehr dazu. Jetzt hat das Kultusministerium ja schon eine Arbeitszeitkommission eingesetzt und die hat auch Entlastungen erarbeitet. Welche davon sind bei Ihnen in der Schule tatsächlich angekommen? Also Stichwort zum Beispiel Dokumentationspflicht, die man ein wenig kürzen bzw. verringern möchte.
Genau, der Arbeitgeber hat durch die Arbeitszeitkommission ja eindeutig anerkannt, dass in der Grundschule und zwar von jeder Lehrkraft mehr als eine Stunde zusätzlich gearbeitet wird. Also die Fakten, die Erkenntnisse sind gewonnen, aber jetzt die Umsetzung, sodass da greifbare Entlastungen erkennbar werden, sind noch nicht zu sehen.
Was ist das Ziel, das konkrete Ziel Ihrer Klage? Es geht Ihnen nicht nur um Öffentlichkeit, sondern was soll hinten rauskommen bestenfalls?
Also hinten rauskommen sollte bestenfalls, das wäre eigentlich mein sehnlichster Wunsch, dass die Gesprächsbereitschaft, der Dialog wieder geführt wird. Und ich erwarte für mich eine Entlastung, eine Anerkennung der Fakten, dass wir tatsächlich mehr arbeiten. Und welche Entlastung dann der Dienstherr mir anbietet, das wird sich dann zeigen.
Ja. Wie sieht denn dann nochmal gefragt ganz konkret diese Entlastung aus, die Sie sich da wünschen? Weil es muss ja trotzdem die Unterrichtsversorgung gewährleistet sein. Wären denn neue Verwaltungskräfte eine Möglichkeit? Wenn wir keine Lehrer haben, dann vielleicht Verwaltungsfachkräfte.
Führen Sie mich eigentlich ein bisschen aufs Glatteis. Natürlich kann man überlegen, im Sinne von multiprofessionellen Teams auch andere Professionen in die Schule zu integrieren. Also mein Plädoyer wäre die Öffnung der Schule auch für andere Professionen im Sinne von multiprofessionellen Teams und so, dass diese Professionen auch wirklich zusammenarbeiten können.
Frank Post leitet eine Grundschule in Hannover und klagt gegen die Landesregierung für spürbare Maßnahmen gegen die Mehrarbeit, die er und sein Kollegium leisten und nicht nur an seiner Schule. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerade haben wir schon gehört, wie Lehrerinnen und Lehrer über ihre hohe Arbeitsbelastung klagen. Das liegt auch daran, dass den Schulen immer mehr gesellschaftliche Aufgaben übertragen werden. Von der Digitalisierung bis zur Inklusion. Und dann sollen die Lehrkräfte natürlich Unterrichtsstoff vermitteln und mitbekommen, wie es ihren Schülerinnen und Schülern geht. Also zum Beispiel Warnsignale erkennen, wenn es Fälle von sexuellem Missbrauch oder Gewalt in ihren Klassen gibt. Aber genau hier fühlen sich viele Lehrer und Lehramtsstudierende zu wenig informiert und ausgebildet. Nur 8% geben in einer Umfrage an, dass im Studium Prävention sexualisierter Gewalt Thema war. Jens Falkowski hat in Leipzig bei den Studienautoren nachgefragt und stellt ein Seminar vor, das Abhilfe schaffen soll.
Valentin Rodek studiert im 7. Semester Lehramt für Gymnasien. Für seine fachliche Aufgabe sieht er sich gut gerüstet, doch das alleine reiche nicht.
Wir haben die Aufgabe, guten Unterricht, also die fachdidaktische Seite, anzubieten. Aber ich habe das Gefühl, dass zurzeit und natürlich in Zukunft dann noch verstärkt immer mehr Aufgaben auch an Lehrerinnen und Lehrer abgegeben werden. Und deswegen denke ich, dass auf jeden Fall mehr pädagogische Themen auch Einzug in das Lehramtsstudium nehmen sollten.
Vor allem beim Thema sexuelle Bildung und Prävention sexueller Gewalt fehlt es den Pädagogen oft an entsprechender Ausbildung. Das hat eine Studie der Universität Leipzig und der Hochschule Merseburg im gemeinsamen Projekt Sibylle gezeigt. Von den befragten Lehrern und Lehramtsstudierenden fühlen sich 90% schlecht informiert und wollen mehr Angebote. Für den Sexualwissenschaftler Heinz-Jürgen Voss von der Hochschule Merseburg ist deshalb klar, dass sich dringend etwas ändern muss.
Wir haben einen erheblichen Bedarf. Also in jeder Schulklasse können wir davon ausgehen, dass 1 bis 2 Mädchen und ein Junge konkret von sexualisierter Gewalt betroffen waren oder aktuell von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Also das Thema ist schlicht da und wir müssen tatsächlich an der Stelle handeln.
So soll es bereits zum Sommersemester 2020 ein erstes Seminarangebot für Lehramtsstudierende an der Universität Leipzig geben. Sabine Wienholz ist hier wissenschaftliche Mitarbeiterin und mit der Konzeption des neuen Seminars beschäftigt. Neben den Grundlagen zur sexuellen Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen spielt auch die Selbstreflexion der Studierenden eine wichtige Rolle.
Was bedeutet Sexualität auch für mich, beziehungsweise welche Werte verbinde ich damit und welche Botschaften gebe ich auch selbst weiter? Dann werden weitere Inhalte sein, Diversität, kindliche Sexualität selber nochmal, also sprich im Grundschulalter und auch Pubertät wird ein Thema sein, Prävention sexualisierte Gewalt.
Im kommenden Seminar sollen die angehenden Lehrkräfte nicht lernen, wie sie selbst sexuelle Bildung in der Schule unterrichten. Vielmehr sollen sie für das Verhalten ihrer zukünftigen Schüler sensibilisiert werden, so Wienholz.
Letztendlich geht es darum, eine gewisse Wahrnehmung zu schaffen und eben eine Anerkennung, dass Sexualität jetzt nicht ausschließlich im Erwachsenenalter stattfindet mit unserer Vorstellung von einer gewissen Genitalität, sondern eben, dass Sexualität was viel Umfassenderes ist und dass das auch ganz viel mit Selbstwert und Selbstanerkennung, Selbstachtsamkeit zu tun hat. Also es ist sozusagen ein soziales Verhalten, was eben Schülerinnen und Schüler auch lernen müssen. Und da gehört auch Grenzen zu akzeptieren und gegenseitig sich gut wahrzunehmen und gut auf sich zu achten.
Gedacht ist das Seminar Sexuelle Bildung an der Universität Leipzig für Lehramtsstudierende der höheren Semester, die bereits praktische Erfahrungen in den Schulen gesammelt haben. Auch die bisherigen Erkenntnisse aus verwandten Angeboten der Universität sollen hier einfließen. Derzeit ist das Seminar zur sexuellen Vielfalt. Johanna Bunse, Grundschullehramtsstudentin im 7. Semester, besucht es freiwillig. Sie wünscht sich für diese Angebote mehr Verbindlichkeit.
Ich glaube, das ist extrem wichtig. Meine Motivation war, dass mir in vielen Kontext in der Grundschule aufgefallen ist, dass da noch im Bereich sexueller Vielfalt viel nachzuholen ist.
Der Sexualwissenschaftler Heinz-Jürgen Voss von der Hochschule Merseburg hat festgestellt, dass es hier keine Unterschiede nach Schulformen oder beim Ausbildungsgrad der Eltern gibt. Deshalb möchte er das Angebot möglichst flächendeckend einführen.
Dass tatsächlich ein Seminar über ein ganzes Semester auf den Weg kommt, wirklich an jeder erziehungswissenschaftlichen Fakultät, wirklich verpflichtend für jede werdende Lehrkraft, dass sich diesen Fragen, also sexuelle Bildung, sexuelle Entwicklung, Prävention sexualisierter Gewalt zuwendet und tatsächlich nicht ein Thema, nur jetzt wie so sagt, na, wir haben ja da schon was zu Gewalt und ähnliches, das damit abdeckt, das wäre der falsche Weg.
Bislang ist allerdings nur das Seminar an der Universität Leipzig geplant, in der Hoffnung, dass andere Hochschulen folgen. Für Lehrer, die bereits im Berufsleben stehen, bietet die Hochschule Merseburg Weiterbildungen zur Sexualität in der Schule an. Bundesweit ist das aber die Ausnahme.
Den Haupt- oder Realschulabschluss in der Tasche und dann? Viele wollen noch einen weiterführenden Abschluss, die Fachhochschulreife zum Beispiel. Andererseits wissen wir aber, dass Betriebe händeringend nach Bewerbern suchen für eine duale, praxisbezogene Berufsausbildung. Wie aber schaffen wir es, dass die Haupt- und Realschulabsolventen schneller in solche Ausbildungswege kommen? In Baden-Württemberg haben Kultus- und Wirtschaftsministerien dafür gemeinsam ein Modellprojekt entwickelt. Die Bezeichnung AV Dual. Was sich dahinter verbirgt und wie es genau funktioniert, berichtet Thomas Wagner und war für uns auf der Schwäbischen Alb.
Wer sagt, Zu- und Abnahme in Prozent, Dreisatz ist alles ein alter Hut, für mich habe ich schon...
Mathematikunterricht am Berufsschulzentrum Hechingen auf der Schwäbischen Alb. Gut ein Dutzend Schülerinnen und Schüler hören aufmerksam zu. Manche haben einen Realschulabschluss, manche einen Hauptschulabschluss in der Tasche, ganz wenige noch gar keinen Abschluss. Doch nicht nur diese Zusammensetzung ist ungewöhnlich.
Also wir sind hier in der Klasse AV Dual 2.
Gefragt, was das denn nun zu bedeuten hat, muss Julian, einer der Schüler, kurz nachdenken.
Arbeitsvorbereitung.
Fast richtig.
Die Abkürzung AV steht für Ausbildungsvorbereitung und dual bedeutet einfach, dass wir eng mit Betrieben zusammenarbeiten und dass das Ziel auch ist, dass der Schüler nicht nur in der Schule ist, sondern eben auch im Praktikum in einem Betrieb, um dann eine Ausbildungsstelle zu finden.
Und das möglichst deutlich schneller als bisher, so Marion Godon, Leiterin des Projektes AV Dual. Dahinter verbirgt sich ein eigenständiger schulischer Ausbildungsgang und der soll jenen Schülerinnen und Schülern möglichst schnell Appetit machen auf eine klassische duale Berufsausbildung, die eigentlich schul- und unterrichtsmüde geworden sind.
Wir Lehrer merken auch oft, dass vielleicht die Stärken des Schülers oder der Schülerin eher in einem praktischen Bezug, also wirklich in der Ausbildung bereits liegt.
Will heißen, wer bei dem neuen Modul AV Dual mitmacht, kann einerseits austesten, ob ihm die Praxis nicht mehr liegt als die schulische Theorie und falls ja, welche Art von praktischer Berufsausbildung den Teilnehmern am besten zusagt. Deshalb ist AV Dual aufgeteilt in den eigentlichen Unterricht und in mehrere Praxisphasen.
Wir machen Blockpraktika und zwar haben wir jetzt dreimal im Jahr zu 2 Wochen Blöcke. Also da geht es darum, mit dem Schüler rauszufinden, welche Berufe er ausprobieren möchte, welche Betriebe es gibt.
3 Praktika pro Jahr in anerkannten Ausbildungsberufen, das ist ungewöhnlich viel, bietet den Teilnehmern aber die Chance, ihre beruflichen Talente zu testen.
Ich war Chemielaborant. Einmal war ich an der Spülmittelfirma und das andere Mal war ich nur im Lehrlabor. Man sieht halt mal, wie da alles läuft. Von der Abwechslung her fand ich dann das Praktikum schon besser als Schule.
Ich war beim Friseur. Man lernt, wie man verschiedene Frisuren macht. Zum Beispiel für Feiern wie Hochzeiten oder ähnliches. Flechten. Ja, mich hat es schon sehr interessiert, ja. Man hatte einfach nicht diesen Stress mit dem Lernen und halt diese Prüfungsangst und ähnliches.
Für Julian und Kevin, 2 der Projektteilnehmer, hat das erste Praktikum Spaß gemacht. Weitere werden folgen. Dazwischen die Theorie am Berufsschulzentrum, die aber im AV-Dualprojekt anders verläuft als beim herkömmlichen klassischen Unterricht. So gibt es 8 Unterrichtsstunden pro Woche, die sogenannte offene Lernzeit. Marion Godon.
In dieser offenen Lernzeit bearbeiten Sie einen Wochenplan. Da kriegen Sie Aufgaben in verschiedenen Niveaus. Und Sie planen selbstständig, wann Sie welche Aufgaben bearbeiten.
Dies vor dem Hintergrund, dass selbstständiges Arbeiten auch in der dualen Ausbildung gefragt ist. Ganz wichtig, eine intensive Betreuung der Schülerinnen und Schüler.
Jeder wird individuell beraten. Jeder hat einen Lernberater, der alle 2 Wochen sich Zeit nimmt für den einzelnen Schüler und mit ihm zusammen überlegt, wo stehst du gerade.
In der Regel ist das Modul AV Dual auf einen Zeitraum von 2 Jahren ausgelegt. Doch viele Teilnehmer verlassen das Modul bereits im ersten Jahr, nämlich dann, wenn sie über die Praktika in eine duale Ausbildung hineingefunden haben. Kritik, wonach AV-Dual Schülerinnen und Schüler von weiterführender Schulausbildung mit höheren Bildungsabschlüssen regelrecht abhält, will Leonie Schneider-Leue, stellvertretende Schulleiterin in Hechingen, nicht gelten lassen. Sie sagt den Interessenten häufig:
Jetzt machst du mal die Ausbildung und danach kannst du immer noch die Fachhochschulreife machen. Ja, dass wir sagen können, das geht auch danach noch natürlich weiter.
Wenn die Teilnehmer dies möchten. AV-Dual wird seit 5 Jahren an 20 baden-württembergischen Berufsschulen ausprobiert, mit guten Vermittlungserfolgen in duale Ausbildungsverhältnisse, hieß es kürzlich in Stuttgart. Deshalb wollen Kultusministerium und Wirtschaftsministerium das Modell zukünftig als Regelangebot an allen baden-württembergischen Berufsschulen einrichten.
Baden-Württemberg geht neue Wege, um mehr Haupt- und Realschüler in die Ausbildung zu bekommen. Und an praxisbezogener Berufsausbildung ist man durchaus auch in Kenia interessiert.
Campus und Karriere. International.
Afrikas junge Bevölkerung wächst, und zwar sehr schnell. Daraus könnten große Chancen für den Arbeitsmarkt entstehen. Aber das Gegenteil ist der Fall, denn gerade für junge Leute ist es schwierig, Jobs zu bekommen. Das liegt unter anderem an den Ausbildungsstrukturen, wie das Beispiel Kenia in Ostafrika zeigt. Hier hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem Besuch letzte Woche gesehen, einerseits, wie motiviert die jungen Leute sind, aber andererseits eben auch, wie sehr es zielgerichtete praktische Ausbildung braucht. Gudula Geuter berichtet.
Brenda Karanga steht in der Werkhalle des Kiambu Institute of Science and Technology, kurz KIST, vor einem Schraubstock, die Eisensäge in der Hand. Ich messe dieses Rohr ab und säge es in die gewünschte Länge für unser Projekt. Für die zukünftige Klempnerin dürfte das eine der leichteren Übungen sein. In diesem Jahr wird sie die Berufsschule abschließen, nach 2 Jahren ganztägiger Ausbildung mit 2 Tagen Theorie in der Woche, 3 Tagen Praxis. Dafür hat sie einige Opfer gebracht. Ich musste von der anderen Seite des Bezirks Muranga umziehen, um diese Schule besuchen zu können. Es gibt auch dort Schulen, aber diese hat einen besonders guten Ruf. So geht es vielen Schülern. Sie wohnen auf dem Campus der Schule gleich außerhalb Nairobis oder in anderen Bildungseinrichtungen, die sich auf die Hauptstadt konzentrieren. Das ist eine der Schwierigkeiten für junge Menschen in dem Land am Horn von Afrika. Und das ist die Mehrheit der Bevölkerung. 6 von 10 Kenianern sind unter 25. Wirtschaftlich steht das Land besser da als die Nachbarstaaten. Aber die rund 800.000 Schulabgänger pro Jahr profitieren davon nur bedingt. Jeder 4. Jugendliche ist arbeitslos. 90% derer, die Arbeit haben, sind im sogenannten informellen Sektor tätig, ohne festes Arbeitsverhältnis. Die Regierung gibt mehr Geld für Bildung aus als für irgendeinen anderen Bereich, gibt auch einen Zuschuss zum Schulgeld.
Yes, I have to pay.
Trotzdem bleiben für Brenda 27.000 kenianische Schilling pro Semester übrig, um die 250 Euro.
Yes, for the family for now, yes.
Für meine Familie ist das viel. Ein Studium wäre allerdings noch teurer gewesen. Für Brenda war das der Grund, zur Berufsschule zu gehen. Isaac Barasa braucht erst einen Abschluss, den er in der Berufsschule erwerben will, bevor er Tierarzt oder Pflanzenzucht studieren kann. Aber das ist ihm auch ganz recht. Er mag den Ansatz hier. Wenn wir zum Beispiel aufs Feld gehen, dann hast du danach nicht nur das Schulwissen, sondern weißt auch, wie es auf dem Feld praktisch zugeht. Eirin Modioro geht es ähnlich. Sie kann nach ihrem Abschluss in Bauingenieurwesen, im Straßen- oder Hausbau arbeiten. Das ist gut. Aber mit Studium kann ich den Bau leiten, im Straßenbau, im Hausbau. Für die beiden ist die praktische Ausbildung ein Übergangsstadium. Jörg Kleiss scheint sie in Kenia dagegen besonders wichtig. Denn was Studierende an der Universität lernen könnten, beklagt der Ostafrika-Bildungsfachmann, gehe am Bedarf vorbei.
Das hängt auch damit zusammen, dass die Ausbildung gerade im akademischen Bereich wirklich viel zu akademisch ist. Das ist sehr tragisch. Man weiß eigentlich, wie es besser gehen könnte. Aber die Firmen, mit denen wir arbeiten, beklagen regelmäßig, dass die Leute, um es mal so auszudrücken, die können zwar den Durchmesser eines Kreises berechnen, die Bewerber, aber sie können leider kein Loch bohren.
Seine Africa Works Personalberatung vermittelt Afrikaner nach Abschlüssen in Europa nach Afrika und berät Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Auch die Berufsschulen in Kenia lehrten oft am Bedarf vorbei, fürchtet er denn.
Man muss von vornherein, das ist der wichtigste Faktor, die Wirtschaftsseite mitdenken. Keine Berufsschule ohne nicht Abnehmer zu haben auf der Unternehmerseite, mit denen das zusammen aufzubauen.
Am KIST laufe das besser als anderswo, da stimmt er der Schülerin Brenda Karanga zu. Hier sind jetzt schon deutsche Firmen engagiert. Mit Hilfe des deutschen Staates soll das ausgebaut werden. 5,5 Millionen Euro sollen in ein Werkstattgebäude für Industriemechatroniker, in Ausbildungsplätze für 280 und Unterkunft für 200 Schüler fließen. Partner des neuen sogenannten Exzellenzzentrums sind Unternehmen. Kenias Präsident Uhuru Kenyatta zeigte sich beim Besuch des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in der vergangenen Woche auch interessiert am Aufbau einer praktischer orientierten Universität, einer Art Fachhochschule. Jörg Kleis hofft, dass es auch dort dann wirklich um die Praxis geht.
Es gibt jede Menge Kinderzimmer, aus denen die Stimme von Marc-Uwe Kling wochenlang schallt. Die Känguru-Chroniken sind ein echter Renner bei Grundschulkindern. Aber auch Erwachsene können durchaus ihren Spaß damit haben. Jetzt wurde das Buch verfilmt. Regisseur Dani Levy ist gleich dazu im Gespräch in der Sendung Corso Kunst und Pop. Ich bedanke mich für Ihr Interesse bis hierhin. Mein Name ist Stefanie Gebert und das war Campus und Karriere. Tschüss.